Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Jede Nacht im Radio und jederzeit als Podcast. Herzlich willkommen zur Kultur vom Tage. Yuval Raphael. Yuval Raphael. Das ist ein Name, den man sich merken sollte. Eine junge Frau, die den Hamas-Terror am 7. Oktober überlebt hat und demnächst Israel beim Eurovision Song Contest vertreten wird. Wir stellen sie vor. Dann waren wir dabei, als syrische Exilkünstler in Berlin darüber diskutiert haben, was die neue Zeit in ihrem Land für sie bedeutet. Dann hören wir den ukrainischen Kulturminister und was er 3 Jahre nach dem Beginn des großflächigen Krieges gegen sein Land über die Widerstandsfähigkeit der Kultur sagt. Wir treffen einen Künstler, der Hongkong verlassen musste und zum ersten Mal in Deutschland ausstellt. Und wir sind noch einmal in Chemnitz, wo vor kurzem das Kulturhauptstadtjahr eröffnet wurde, und treffen ein ganz besonderes Künstlerpaar. Im Mai, das größte Medienereignis in Sachen Musik in Europa, das erwarten wir, der Eurovision Song Contest. Ja, es will ja immer unpolitisch sein, dieser ESC, was schon immer schwer war und in letzter Zeit ganz besonders. Zum Beispiel Israel. Letztes Jahr gab es ja Boykottaufrufe und dann auch Buhrufe gegen die Teilnehmerin Eden Golan. Sie wurde sogar von Mitmusikern gemieden. Das sollte Protest sein wegen des Gaza-Kriegs. Und trotz einer gewissen Hoffnung auf Frieden durch die Waffenruhe und die Geiselfreilassung, man darf davon ausgehen, dass es auch diesmal im Mai Debatten geben wird. Zumindest Debatten, wenn nicht noch mehr. Dieses Mal aber ist eine Überlebende des Hamas-Massakers beim Nova Musikfestival am 7. Oktober Vertreterin Israels beim Eurovision Song Contest. Der nationale Ausschuss hat das ergeben.
Mazal Tov, Nezigat Israel, Lishnat 2025, Yuval Raphael!
Yuval Raphael wird Israel also beim Eurovision Song Contest vertreten, eine Überlebende des Massakers vom 7. Oktober. Mit diesem Song hier, mit dieser Coverversion von Dancing Queen, hat sie offenbar die Herzen der Israelis erobert bei dem Vorausscheid. Yuval Raphael, junge Frau, die das Massaker der Hamas überlebt hat am 7. Oktober. 8 Stunden lang überlebt in einem Schutzraum, in dem 50 Menschen Schutz gesucht hatten. Sie war eine von 12 Überlebenden, wie sie erzählt.
I was at the Nova Music Festival. We found ourselves in a bomb shelter in 232 Road. And we were there for 8 hours. There was 50 people and we went out 12.
Yuval Raphael, also sie wird Israel vertreten beim Eurovision Song Contest im Mai in der Schweiz. Und die Fans in Israel waren beeindruckt von ihr, von der Widerstandsfähigkeit auch der Überlebenden.
I believe this is an opportunity for her to represent Israel and show the resilience of survivors.
Julius Segador in Tel Aviv. Wer genau ist Yuval Raphael?
Naja, so viel weiß man gar nicht über sie, weil sie ist in der Tat eine Newcomerin. Also sie singt erst seit dem vergangenen Jahr, wenngleich sie gesagt hat, Musik, das war schon immer meine große Liebe. Aber sie steht erst seit 2024 auf der Bühne und sie haben es ja eben gesagt, das ist das Jahr eigentlich nach diesem Massaker beim Nova Festival, das sie natürlich sehr, sehr direkt betroffen hat. Seit 2024 steht sie auf der Bühne, auch gestern stand sie auf der Bühne und das war eine richtig, richtig große Bühne hier in Tel Aviv, das israelische ESC-Finale. Und ESC hat hier in Israel einen sehr, sehr großen Ruf, da machen die Künstler immer sehr, sehr gerne mit. Es ist auch bei den Zuschauern sehr, sehr populär und auch hier haben gestern Abend dann Hunderttausende zugeguckt. Und ja, Yuval Raphael, Sie haben es gesagt, hat mit einer Balladenversion des ABBA-Klassikers Dancing Queen, alle verzaubert. Riesiger Jubel auf der Bühne, riesiger Jubel auch bei den Fans, die sehr, sehr zahlreich waren. Und das ist eine sehr, sehr schöne Geschichte, dass sie als Newcomerin, als Amateurin das Finale im eigenen Land zum ESC gewinnt und sie qualifiziert sich für Basel, für Mai. Da findet der Wettbewerb dann statt. Aber wie gesagt, das ist bei ihr ja nur ein Teil ihrer ganz persönlichen Geschichte.
Wie wird das diskutiert eigentlich im Land, dass jemand wie sie, die ja wirklich Überlebende ist, dieses Massakers, ein Massaker, das ja massive Folgen auch hatte für die Region, wie wird es diskutiert, dass sie das Land vertritt?
Es wird positiv gesehen. Also ich habe wirklich nur positive Stimmen gehört. Viele, viele sagen, das ist ein Statement. Sie zeigt der Welt, was eigentlich geschehen ist und sie steht dazu und sie will ihre Botschaft den Menschen übermitteln. Also es wird sehr, sehr positiv gesehen. Ich habe keine einzige negative Stimme gehört. Und dieses Festival ist ja ein Ereignis gewesen, das den Israelis eigentlich bis heute in den Knochen steckt. Man kann es nicht anders sagen. Es sind ja über 350 Menschen getötet worden bei dieser Party. Es war ja eine Party, die junge Menschen gefeiert haben, direkt an der Grenze zum Gazastreifen. Und Yuval Raphael war mit dabei und sie hatte eben das ganz große Glück, dass sie in einen Schutzbunker, der am Straßenrand stand, laufen konnte, sich dort versteckte mit circa 50 weiteren Leuten. Aber der Bunker wurde dann von der Hamas, von den Terroristen beschossen. Und wie sie selber gesagt hat, sie hat auch gestern Abend ganz offen darüber gesprochen, von diesen 50 Menschen kamen eben nur 12 aus diesem Bunker am Ende lebend heraus. Und das auch nur, weil sie sich 8 Stunden lang, und das kann man sich gar nicht vorstellen, unter Leichen versteckt hat. Und sie hat auch öffentlich nochmal gestern gesagt, das Ganze steckt mir bis heute buchstäblich in den Knochen. Sie hat nämlich immer noch Granatsplitter dieses Angriffs im Kopf und in den Beinen.
Haben Sie den Eindruck, dass dieser Song, den sie da gesungen hat, also ihre Coverversion von Dancing Queen, dass allein schon dieser Song, diese Performance schon etwas Heilendes hatte, mit dem Trauma umzugehen?
Also sie hat selber gesagt, Musik ist für sie eigentlich die stärkste Zutat in ihrem Heilungsprozess. Und Musik ist für sie unglaublich wichtig, ich habe es eingangs schon gesagt. Und sie hat wahnsinnig gut performt. Also sie hat eine tolle Stimme, muss man echt sagen. Und sie hat sich auch auf der Bühne eigentlich wie ein Profi bewegt. Man glaubt gar nicht, dass sie wirklich eine Newcomerin ist, die erst seit wenigen Monaten versucht, auf der Bühne Songs zu interpretieren, Coverversionen in der Regel. Jetzt zum ersten Mal dann beim ESC in Basel einen eigenen Song. Aber ja, es ist Teil eines eigenen, wie sie gesagt hat, Heilungsprozesses. Sie arbeitet mit der Musik ihr eigenes ganz persönliches Schicksal auf.
Es ist ja auch ein Festival, es gibt ja Bilder davon, bevor der Angriff gestartet wurde, wo junge Menschen einfach tanzen. Das ist ja wirklich nicht nur ein Festival, wo man Musik hört, sondern auch aktiv dabei ist. Ich vermute mal, dass der Song Dancing Queen sich eben auch genau darauf bezieht, dass man eben selber auch Teil der Performance ist, selber Teil der Musik wird. Nun sind wir gespannt, mit welchem Song sie dann tatsächlich beim Eurovision Song Contest im Mai auftreten wird. Aber eins kann man, glaube ich, schon, da muss man kein Prophet sein, voraussehen, dass es da viele Debatten geben wird, wieder Debatten geben wird um die Teilnahme von Israel. Das haben wir im letzten Jahr mit Eden Golan ja auch schon gesehen, die ja da als Vertreterin Israels auf der Bühne ausgebuht worden ist. Haben Sie den Eindruck, dass Yuval Raphael auch genug geschützt wird, genug unterstützt wird vom eigenen Land, dorthin zu gehen, da wo es mit hoher Wahrscheinlichkeit schwierig werden wird?
Also ich habe schon den Eindruck, dass sie beschützt wird. Ich habe aber auch den Eindruck, dass sie eine wahnsinnig starke Frau ist, die auch sehr, sehr bewusst damit umgeht, dass sie möglicherweise, wie sie gestern auch gesagt hat, ausgebuht wird, angefeindet wird. Also sie weiß, was da auf sie zukommt. Und sie hat gesagt, ich werde stark sein. Aber daneben ist es natürlich ähnlich wie bei Eden Golan sicherlich so, dass wieder Vertreter vom Shin Bet, also vom Inlandsgeheimdienst, sie begleiten werden. Es wird wieder Drohungen geben, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Es wird anti-israelische Proteste sicherlich auch in Basel geben. Das ist einfach ein unglaublich polarisiertes Thema, dieser Gaza-Krieg. Und das Ganze ist ja noch viel schlimmer geworden, weil die Zahl der Opfer in Gaza gestiegen ist. Man steht sich eigentlich sehr, sehr feindlich gegenüber immer noch. Und dieses Thema ist unglaublich polarisiert und das weiß sie. Und im vergangenen Jahr, Sie haben Eden Golan angesprochen, da wurde die Künstlerin ja auch von den anderen Sängern gemieden und ausgegrenzt. Und das alles wird möglicherweise auch auf Yuval Raphael zukommen. Und sie sagt, ich weiß es, aber ich möchte ganz stark sein.
Was ist Ihr genereller Eindruck, was die Rolle von Musik zum Beispiel angeht, von Kultur, von Kunst angeht, nach dem 7. Oktober in Israel? Welche Rolle spielt das, um das Trauma von damals zu verarbeiten, aber auch um mit der schwierigen Situation, mit dem Krieg, mit den Toten, die auch danach kamen, tatsächlich umzugehen?
Es ist eine Art und Weise, das Ganze aufzuarbeiten. Aber es ist natürlich eine Art und Weise der Aufarbeitung, die leider sehr, sehr im Hintergrund ist, weil hier eben die Waffen vor allem im Vordergrund stehen. Wir kennen den Kurs, den diese Regierung von Benjamin Netanyahu, dem Premierminister, eingeschlagen hat. Er setzt auf den Krieg und alle anderen, die eben nicht den Krieg wollen, das sind im Hintergrund, die können sich auch sehr, sehr schwer durchsetzen mit ihren Argumenten. Und die Menschen eben, die mit kulturellen Dingen diesen Krieg aufarbeiten wollen, ihr Schicksal aufarbeiten wollen, auch das Schicksal dieses Landes, die finden nur sehr, sehr wenig Gehör, aber es gibt sie. Es gibt sie und insofern lohnt es sich auch immer wieder hinzublicken. Und dass natürlich jetzt Yuval Raphael beim ESC-Auftritt mit dieser ganz eigenen persönlichen Geschichte, mit ihrem Schicksal, das ist dann wirklich schon auch ein Fingerzeig, der weltweit gesehen wird, dass es eben auch eine andere Art der Aufarbeitung gibt, nicht unbedingt nur mit den Waffen.
Julio Segador in Tel Aviv über die israelische Kandidatin beim Eurovision Song Contest. Wir haben es gehört, Yuval Raphael, also eine junge Frau, die das Massaker der Hamas beim Nova Musikfestival am 7. Oktober 2023 überlebt hat und jetzt also auf der Bühne stehen wird. Und wir bleiben noch bei der Bedeutung und der Kraft der Kultur in einer spannungsgeladenen Region im Nahen und Mittleren Osten und gehen nach Syrien. Das Assad-Regime ist ja gestürzt, aber noch wissen wir nicht, was die neuen Machthaber in Syrien mit ihrem Land wirklich vorhaben. Erste Kontakte mit dem Westen gab es ja bereits. Auch die deutsche Außenministerin war ja schon da und wurde als Frau jedenfalls schon mal anders behandelt als männliche Kollegen. Aber noch ist eben vieles offen. Werden zum Beispiel Syrerinnen und Syrer in Deutschland Hoffnung schöpfen, womöglich zurückkehren wollen? Das ist ja auch eine innenpolitische Debatte, die in Deutschland geführt wird, wenn es um Migration und Flüchtlinge geht, auch im Wahlkampf in diesen Tagen mal wieder ganz besonders. Umso interessanter zu sehen, wie die künstlerische Diaspora, vielleicht kann man es so nennen, aus Syrien, auf diese neue Zeit reagiert. Das Goethe-Institut im Exil, so heißt ein Projekt, das unter anderem Orte auf wie Afghanistan und eben auch Syrien einschließt, hat heute in Berlin einen Abend veranstaltet mit syrischen Künstlerinnen und Künstlern. Luise Sammann war für uns dabei. Was war das für ein Abend? Wer kam da zusammen?
Ja, das war eigentlich nur ein Auftakt für eine ganze Reihe an Veranstaltungen, die das Goethe-Institut im Exil jetzt organisieren will in den nächsten Monaten. Quo Vadis Syria hieß es. Es gibt eine sehr lebhafte, sehr vielfältige syrische Kultur-Community hier in Berlin und die konnte man da heute schon ganz toll einfach mal sehen. Also da waren Künstlerinnen und Künstler aus den unterschiedlichsten Bereichen, ein auch sehr junges, sehr offenes Publikum. Viele kannten sich, also man konnte auch sehen, dass da etwas gewachsen ist in den letzten Jahren, was ja auch interessant ist, gerade vor den Debatten über Migrantinnen und Migranten, die wir häufig führen und wo vielleicht Dichterinnen, Autoren, Musiker, wie sie da heute waren, oft nicht richtig mitgedacht werden. Aber sie gehören eben dazu.
Wie war die Stimmung heute Abend? Ich meine, Syrien ist massiv im Umbruch. Das Assad-Regime ist vertrieben. Mit den neuen Machthabern weiß man noch nicht, was man von ihnen zu erwarten hat. Es gibt auch viele Zweifel an der Demokratiefähigkeit des neuen Regimes. Also welche Stimmung hatte dieser Abend?
Also es war sehr emotional auf jeden Fall. Da war der Autor Ahmad Khadlish, der gerade 3 Wochen in Syrien war, tatsächlich sofort beschlossen hat, als Assad gestürzt war, er will dahin. Zum ersten Mal seit 12 Jahren wohlgemerkt. Und er hat versucht, seine Gefühle in Worte zu fassen und eigentlich immer wieder ist er nur zu dem Wort, dass er verwirrt sei, gekommen. Er sagte, auch 40 Tage nach dem Sturz Assads sei er immer noch total aufgewühlt und auch gefangen zwischen ganz unterschiedlichen Gefühlen in Damaskus bei seiner Reise zum Beispiel zwischen der unglaublichen Freude und Erleichterung, seine Familie endlich wiedersehen zu können und dann aber auch der Schwere irgendwie, die ihn begleitet hat, der Sorge über die Zukunft, auch der Scham, dass er im Exil sich in Anführungsstrichen gut gehen lassen hat. Also das waren sehr nachdenkliche, auch durchaus traurige Momente und dann aber auch wieder sehr lustige, zum Beispiel als er erzählte, wie sein Vater ihn kurz nach seiner Ankunft in Damaskus direkt erstmal zum Friseur schleppen wollte, um die langen langen Haare abschneiden zu lassen, die sich der Sohn in Berlin hat wachsen lassen. Und solche lustigen Momente, die waren es dann auch, die irgendwie den Blick freigemacht haben auf die Hoffnung, die durchaus doch spürbar war und die, hatte ich so das Gefühl, alle doch irgendwo in sich tragen. Wir hören mal den Musiker Ali Hassan dazu.
Ich habe das Gefühl, dass wir sind in Bewegung jetzt momentan. Und das, was hatten wir nicht gemacht oder nicht gehabt, fast 9 Jahre jetzt, 10 Jahre. Und finde ich, dass viel Schwierigkeit kommt, aber müssen wir richtig mit Hoffnung zu bleiben, damit, weil wir haben eine goldene Chance. Wir haben die Chance, dass unsere einzige Stadt zu bauen. Die muss nicht wie diesem Land oder andere Land, sondern wir sind neu.
Ja, wir sind neu und die Bereitschaft, dieses Neue mit aufzubauen, die war auf jeden Fall spürbar heute.
Und welche Rolle sehen die Kulturmacherinnen, Macher tatsächlich, wenn es um den Wiederaufbau von Syrien geht?
Eine große Rolle, ganz klar, weil sie eben sehen, dass zum Wiederaufbau eines Landes und einer Gesellschaft mehr gehört, als die Wirtschaft zum Laufen zu bringen oder die zerstörte Infrastruktur wieder aufzubauen. Auch dazu vielleicht einfach nochmal der Musiker Ali Hassan.
Kultur ist richtig, eigentlich die Leute zusammen mitzubringen, weil auch dieser Krieg hat so viele verschiedene Stufen, lass uns sagen. Und eine von den Stufen, dass die Leute, die zusammen nicht mehr kennenlernen kann. Also zum Beispiel, dass die Leute im Süden, sie kennen nicht, was ist im Norden Syrien passiert. Was ist die Leute, was machen die Leute, wie denken die Leute. Allerdings, dass die anderen sind Enemies. Kultur und Kunst, hoffentlich konnte diese Leute nochmal zusammen mitbringen.
Ja, soweit Ali Hassan. Und ganz ähnlich sieht das die Journalistin Yasmin Merei, die heute auch dabei war. Und wir hören auch sie nochmal.
During the last 14 years, let's say, Syrians never stopped to write, talk, produce theater, music, cinema.
Ja, sie sagt, die Syrer haben in den letzten 14 Jahren nie aufgehört zu schreiben, Theater, Musik und Filme zu produzieren und die Geschichte Syriens zu erzählen. Und ganz aktuell haben wir jetzt zwar eine politische Transformation, aber wir müssen auch dafür sorgen, dass die Kultur sichtbar wird. Und wir müssen all die Fragen stellen, die in den letzten Jahren nicht gestellt wurden, müssen die Themengebiete ausmachen, die jetzt bearbeitet werden müssen, weil das bisher eben nicht möglich war. Und sie sagt, wir müssen auch sehen, wie wir die kulturellen Szenen außerhalb und innerhalb Syriens jetzt miteinander verbinden können.
Natürlich stellt sich auch die Frage, inwieweit all diese Menschen von der Zeit im Exil, das sind ja viele Jahre in Deutschland oder auch anderswo im Westen, auch profitieren können, wenn sie beim Wiederaufbau ihres Landes helfen wollen.
Ja, das habe ich auch mit einigen besprochen heute und auf jeden Fall scheint das Exil da eine große Rolle für sie zu spielen. Ich habe mit einem gesprochen, der mir sagte, es ging schon mit den Sprachen los, die er jetzt spreche durch die 12 Jahre im Exil und die ihn und seine Arbeit natürlich bereichern, genauso wie die Erfahrungen, die er in einer Stadt wie Berlin als Musiker gemacht hat und die ihn ganz neu nochmal geprägt haben. Und all das bringen er und zahlreiche andere jetzt eben mit ein, wenn sie versuchen, ihr Land kulturell neu aufzubauen.
Gab es auch etwas dazu zu hören, was Sie denn erwarten zum Beispiel von Deutschland, von der deutschen Gesellschaft als Hilfe, als Unterstützung?
Ja, ich glaube, Veranstaltungen wie die heutige, die einfach einen Raum für Austausch schaffen, die sind natürlich ganz wichtig. Viele Künstler haben auch von der Einsamkeit gesprochen, die das Exil bedeutet. Und daher ist dieses Zusammenkommen und in Verbindung gehen natürlich besonders wichtig. Und eine Sache, die der Autor Ahmad Khatlish betont, was die Menschen jetzt vor allem brauchen, das ist Geduld, sagte er. Er sagte, er selbst habe seit Assads Sturz große Probleme zu schreiben, irgendwas zu Papier zu bringen. Und das erzählten auch andere. Und weil das, was viele gerade emotional durchmachen, ist einfach zu viel und sie brauchen Zeit, das zu verarbeiten. Und die Fragen, die ihnen dann auch von vielen Deutschen gestellt werden, gar nicht böswillig, wie geht's jetzt weiter, was ist mit den Islamisten, hat das überhaupt alles eine Zukunft, das sind Dinge, die sie offensichtlich überfordern. Aber wenn es den Raum gibt, dann kann eben auch etwas entstehen und diesen Raum, den wünschen sie sich und die Energie und der Wille dafür, dann etwas entstehen zu lassen, die sind auf jeden Fall da und das hat diese Veranstaltung vom Goethe-Institut im Exil heute ganz deutlich gezeigt.
Syrische Exilkünstler und Künstlerinnen also in Zeiten des massiven Umbruchs in ihrer alten Heimat in Berlin kamen sie zusammen, um sich auszutauschen. Luise Sammann war für uns dabei. Vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Eine wirklich beeindruckende Kunstausstellung, die da heute Abend eröffnet wurde in der Berliner Gemäldegalerie. Und zwar mit geretteten Kunstwerken der europäischen Malerei aus dem Museum für westliche und östliche Kunst aus Odessa, aus der Ukraine. Gerettete Werke aus dem Krieg, 60 insgesamt, aus drei Jahrhunderten, vom 16. bis zum 19. Jahrhundert. Heute Abend eröffnet mit dem Bundespräsidenten, der übrigens auch betonte, dass die Ukraine sich weiter darauf verlassen könne, dass Deutschland bei der Verteidigung ihrer Unabhängigkeit und auf dem Weg zu einem gerechten Frieden an der Seite der Ukraine stehe. Und aus Anlass dieser Ausstellung, die wir natürlich auch schon bei uns hier thematisiert haben im Programm, dazu finden Sie alles auch in der DLF-App zum Beispiel oder unter deutschlandfunkkultur.de, habe ich auch mit dem ukrainischen Kulturminister sprechen können, Mykola Tuchitsky. Und er betonte noch einmal die Stärke der ukrainischen Kultur, die in den letzten 100 Jahren mehrfach angegriffen worden sei und immer wieder ihre Stärke gezeigt habe.
The Ukrainian culture, if during this century the same aggressor tried to destroy us and we keep it such a culture, it means that it's strong. It's always during some high level of challenges, the culture became stronger and the people became stronger because of the culture. If you have such a culture, you will be a winner. If not, you will be a loser. Culture is a part of your identity.
Kultur ist also Teil der Identität der Ukrainerinnen und Ukrainer und sie hat sich bewiesen als stark. Wer eine solche starke Kultur hat, der kann eigentlich nur gewinnen. Und das hat er gesagt, als neben ihm Claudia Roth stand, die Kulturstaatsministerin. Deutschland ist ja ein starker Unterstützer auch von Kulturgutschutz in der Ukraine. Er hat noch einmal betont, wie gut die Zusammenarbeit mit ihr auch persönlich ist.
I was very pleased to cooperate and I will be in the future to cooperate with your federal minister of culture. Not only from professional type of cooperation, but also from the human. And as a politician, she has a strategic vision.
Sie habe eine strategische Vision, die erwähnte Claudia Roth, die Kulturstaatsministerin. Und sie befragt, wie sie eigentlich die Solidarität mit der Ukraine weiter sieht angesichts einer angespannten geopolitischen Lage und diverser Wahlen, die zum Beispiel in den USA so ausgegangen sind, dass es vielleicht schwierig werden könnte für die Ukraine. Aber auch die Bundestagswahl steht ja bevor. Hat sie dies beantwortet?
Ich hoffe jetzt bei jedweder neuen Regierung, man weiß es ja wirklich nicht, wie sie aussehen wird, muss es darum gehen, dass wir an der Seite der Ukraine stehen, dass wir zeigen, was Solidarität, Partnerschaft und Freundschaft ist. Denn das, was die Menschen in der Ukraine jeden Tag und jede Nacht erleben und wofür sie kämpfen, das ist eine Freiheit, die aber nur ein Frieden in Freiheit sein kann. Die kämpfen für die Demokratie, sie kämpfen für die europäische Perspektive und sie kämpfen auch für unsere Sicherheit. Denn eines ist ganz klar, wenn die Ukraine diesen Krieg verlieren würde, wäre die Expansionswut von Putins Russland nicht gestillt.
Claudia Roth, grüne Kulturstaatsministerin. Die Ausstellung ist zu sehen bis Juni von Odessa nach Berlin, europäischer Malerei des 16. bis zum 19. Jahrhundert. Werke also aus Odessa gerettet nach Berlin in der Gemäldegalerie am Kulturforum.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat Christian Riedl.
Die Nominierungen für den US-Filmpreis Oscar stehen fest. Am häufigsten wurde der Musical-Thriller Emilia Perez des französischen Regisseurs Jacques Audiard nominiert, nämlich 13 Mal. Jeweils 10 Nominierungen erhielten das Drama Der Brutalist und das Musical Wicked. Zu den nominierten Schauspielerinnen und Schauspielern gehören Adrienne Brody, Ralph Fiennes, Cynthia Erivo und Demi Moore. Die Oscarverleihung ist für den 2. März geplant. Nils Damz.
Die Saat des heiligen Feigenbaums geht in der Kategorie Bester internationaler Film für Deutschland ins Rennen. Regisseur ist der Iraner Mohammad Rasulov. Er ist nach Deutschland geflohen und lebt jetzt in Hamburg. Das Vatikan-Drama Konklave, der Film des in Deutschland geborenen Regisseurs Edward Berger, hat 8 Chancen auf einen Oscar. Unter anderem für den besten Film oder auch die beste Filmmusik, komponiert von Volker Bertelmann aus Düsseldorf. September 5 ist für das beste Drehbuch nominiert. Im Film geht es um das Olympia-Attentat 1972 in München.
Seit Mitte November befindet sich der algerisch-französische Schriftsteller Boualem Sansal in Algerien in Haft. Heute hat das Europaparlament eine Resolution verabschiedet, in der seine sofortige und bedingungslose Freilassung gefordert wird. Der Text wurde mit großer Mehrheit angenommen und verurteilt auch die Verhaftungen von Aktivisten, Journalisten und Menschenrechtsverteidigern, die wegen ihrer freien Meinungsäußerung in Algerien im Gefängnis sitzen. Dem 75-jährigen Boualem Sansal werden terroristische oder subversive Handlungen vorgeworfen. In einer Resolution fordert das EU-Parlament Algerien auf, den entsprechenden Artikel des Strafgesetzbuches sowie andere repressive Gesetze zu überarbeiten. Boualem Sansal erhielt 2011 den Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Der Pariser Louvre ist zu voll, zu unübersichtlich und hat weder genügend Cafés noch Toiletten. Mit dieser negativen Bestandsaufnahme hat sich die Chefin des renommierten Museums an das französische Kulturministerium gewandt. Dies könne nicht länger so bleiben, bemängelte Laurence Descartes in einem Schreiben, das die Zeitung Le Parisien online veröffentlichte. Die Museumschefin beklagt auch, dass es im Louvre immer wieder zu Wasserschäden komme und dass die Temperaturschwankungen den ausgestellten Werken schaden könnten. Ein Besuch des Louvre sei eine körperliche Herausforderung, so Laurence Descartes, und es koste viel Zeit, zu den Meisterwerken zu gelangen. Dabei gäbe es für die Besucherinnen und Besucher kaum Orte, um Pausen einzulegen. Es dürfte kein Zufall sein, dass dieser Hilfeschrei der Museumsleiterin öffentlich wird, während die französische Regierung über das Budget für das laufende Jahr verhandelt.
Christian Riegel war das mit den Kulturnachrichten. Vielen Dank. Wer an die Unabhängigkeit von Hongkong von China geglaubt haben sollte, der wurde enttäuscht. Inzwischen ist es politisch de facto einverleibt. Das freie Hongkong ist Geschichte. Viele Oppositionelle und Künstler sind nach Taiwan geflogen und geflohen, was ja aber auch bedroht ist von der Hegemonialmacht China, wie wir wissen. Den Weg von Hongkong nach Taiwan musste auch der Künstler Li Kid nehmen. Er hatte noch vor 10 Jahren den Hongkong-Pavillon auf der Kunstbiennale von Venedig bespielt. Jetzt also ist er in Taiwan und stellt vor allem in großen westlichen Museen aus. Und nun kommt er auch nach Deutschland. Und wir Deutsche kommen also in den Genuss seiner Kunst zum ersten Mal. Und zwar in Kassel, dort, wo ja sonst die Documenta stattfindet, im Fridericianum, einem der Hauptspielorte der Documenta. Carsten Probst hat die Ausstellung für uns gesehen und auch den Künstler gesprochen. Wie kann man sich das Werk von Li Kid vorstellen?
Ja, der Einfluss dieser Arbeit, das lässt sich vielleicht dadurch am besten beschreiben, dass Li Kid es eigentlich schafft, so eine politische Kunst zu machen, die eigentlich gar nicht besonders politisch wirkt. Die wirkt eher beiläufig, geheimnisvoll, kann man sagen. Ich fand manchmal auch fast träumerisch, poetisch. Aber viele Künstlerinnen und Künstler stört mittlerweile, wenn sie in solche aktivistische Ecke gedrängt werden und gar nicht mehr so vorrangig als Künstlerinnen oder Künstler gesehen werden, sondern als hätten sie immer nur bestimmte singuläre Botschaften, die sie verkünden. Und wenn sie jetzt aber in der Ausstellung von Li Kid in Kassel stehen, dann sehen sie sich erstmal umgeben so von Bildprojektionen, eigentlich merkwürdige Filmausschnitte, Details von Bildern. Sie müssen auch wirklich genauer hingucken, was das überhaupt ist. Sie sehen so Details von Bildern, Wolken, Sonnenuntergänge, Blumen, flatternde Vorhänge, Körperdetails. Darunter tauchen dann merkwürdige Textfragmente auf, wie »Du kannst den Blick nicht entkleiden«, heißt es da. Oder »Ich nehme es persönlich, das ist aber eine seltene Tugend« oder sowas. Also das erinnert so ein bisschen entfernt an diese Textkunstwerke, die damals 60er, 70er Jahre Lawrence Wiener gemacht hat auf so großen Fassaden zum Beispiel oder an Jenny Holzer mit diesen Schriftlaufbändern. Da sind auch immer so komische, rätselhafte Sprüche drauf zu lesen. Aber hier ist das viel unauffälliger bei Li Kid. Es ist so kombiniert mit merkwürdig neutralen Bildern, mit komischer Unterhaltungsmusik, die im Hintergrund dudelt. Das ist so auch kombiniert mit kaputten Waschmaschinen, die im Raum abgelegt sind, sozusagen wie so Zivilisationsschrott, der sich überall verteilt. Also insgesamt eine künstliche Welt, die er da erschafft, die in ihrer Künstlichkeit aber eigentlich unsere täglichen Umgebungen aufgreift, die noch verdichtet. Die lullen einen so ein bisschen ein und irgendwie schnüren sie den Geist so ein bisschen ein und man hat irgendwann das Gefühl, man muss da wieder raus. Und dieses Gefühl, glaube ich, ist auch das, was er erzeugen möchte, diese softe Unerträglichkeit des Ganzen.
Gleichzeitig hört sich das auch sehr pointiert an, fast schon ein bisschen ironisch, jedenfalls nicht eindeutig politisch. Das würde man ja vermuten bei jemandem, der lange in Hongkong ausgeharrt hat, aus politischen Gründen dann weggehen musste, jetzt in Taiwan lebt, in Opposition lebt zum chinesischen Regime. Also inwieweit sieht er sich denn selbst als politischer Künstler, dieser Li Kid?
Also man kann sein Frühwerk schon als eine spezielle Form von politischer Protestkunst auch verstehen. Er hat so betont unpolitische Zeichen, die man überall im Alltag öffentlich auftauchen lassen kann, auf Picknickdecken gemalt, im Park, als Bildtafel auf Demonstrationen hochgehalten oder als Banner am eigenen Fenster. Das suggeriert irgendwie damals auch schon so etwas von geheimen Botschaften, kann man sagen, so von so ganz klandestinen Verabredungen und Zeichen. Spontan musste ich dabei bei diesen Schilderungen auch an die Demonstrationen in Moskau nach Beginn des Angriffs auf die Ukraine denken, wo Demonstranten, denen ja alles schon verboten war, plötzlich einfach weiße Zettel hochgehalten haben und auch irgendwann dafür verhaftet werden konnten. Also ich glaube, Lee Kidd hat sich aus der eigenen Erfahrung heraus einer Bildsprache bedient, die so kritische Andeutungen macht, und er selbst sagt dazu:
I've been interested in politics since I was young, so this is something that I cannot control. Later on, of course, I look back to my previous practice, I realize that there's something quite political there, but not as a statement. I don't really criticize people, I criticize them actually. But I'm not live between two kinds of ideologies, like the left and the right, that everything should be correct, everything should be fair, there's no such thing.
Ja, also er sagt, er sei schon immer an Politik interessiert gewesen. Sein Frühwerk eben in Hongkong war rückblickend für ihn schon politisch, aber eben nicht so im Sinn von politischen Statements. Er sieht sich zwar auch als kritischen Künstler, aber nicht im Sinn von Ideologien oder von Ideologen, für die dann alles politisch korrekt und fair sein muss. Ich würde gerade mit Blick auf diese Ausstellung in Kassel sagen, er ist eigentlich so ein Umgebungskünstler. Seine Arbeiten schaffen ganz spezielle Umgebungen aus Zeichen, Bildern, Klängen, Sprache, die nicht eindeutig lesbar sind, aber sie schaffen eine Aufmerksamkeit, also mehr eine gefühlte als eine gedachte Distanz, kann man sagen, zur Außenwelt.
Erfährt man auch etwas über ihn in seiner Zeit in Hongkong, den Ort, den er ja verlassen musste?
Ja, ich habe mit ihm darüber gesprochen, über diese Zeit. Er ist da auch eigentlich sehr offen, darüber zu reden. Also spätestens seit er den Hongkonger Pavillon 2013 auf der Venedig-Biennale gestaltet hat, war er eigentlich einer der bekanntesten Gegenwartskünstler aus Hongkong, der auch viele Einladungen ins Ausland erhalten hat. Ich habe ihn dann gefragt, ob er daraufhin dann vielleicht in Hongkong auch Einschränkungen schon gespürt hat, Zensur oder sowas ähnliches. Und dazu meint er:
There is always censorship, I would say, in the world. In Hongkong, there wasn't much censorship. It doesn't affect me to make my decision to move to Taiwan. It wasn't that serious. It was the time that I was angry because of the politics in Hong Kong. It wasn't that bad. To look back, it wasn't that bad. But I was very angry, so I had to leave Hong Kong because I'm going insane. I could feel it.
Ja, eigentlich sagt er lachend, es gäbe doch überall auf der Welt irgendeine Art von Zensur. Also aber während er noch in Hongkong gelebt habe, habe es eigentlich keine Zensur im engeren Sinn des Wortes gegeben. Er schildert das eher nur so, wenn Leute andere öffentlich beleidigt hätten, dann hätte es auch da Beschwerden gegeben. Aber das sei jedenfalls nicht der Grund gewesen, dann später Hongkong zu verlassen und nach Taiwan umzuziehen, sondern eher so ein allgemeiner Ärger über die Politik in Hongkong, die ihn krank gemacht hätte. Das sei kein toller Ort zum Leben gewesen, hat er dann später noch erläutert mit diesen ganzen hohen Preisen und den unsozialen Arbeitsverteilungen. Der hat dann auch an verschiedenen Orten der Welt gelebt und jetzt eben also in Taiwan. Inzwischen ist er eben seit 5 Jahren nicht mehr in seiner Heimatstadt gewesen, denn inzwischen sagt er, gibt es da natürlich Zensur und politische Repression, und die würde ihn auch treffen, wenn er dort auftauchen würde.
Ganz sicher politisch ist auch die Documenta, die große Kunstausstellung, die ja alle 5 Jahre in Kassel stattfindet. Das haben wir bei der letzten erlebt, hat ja auch viele Kontroversen nach sich gezogen. Die nächste findet 2027 statt. Und das, was wir jetzt da im Fredericianum in Kassel sehen, hat ja auch einen gewissen Bezug zur Documenta. Vielleicht kann man Kassel auch ohne Documenta gar nicht verstehen, wenn man dort über Kunst spricht. Auch diese Ausstellung bezieht sich auf die Documenta. Inwieweit eigentlich?
Ja, also der Documenta-Bezug aus dieser ganzen Reihe von Künstlerinnen und Künstlern, die in der nächsten Zeit da vorgestellt werden, ergibt sich eigentlich aus der Erprobung, würde ich mal sagen, solcher, vielleicht kann man sagen, diskreten aktivistischen Bildsprachen, die also subtiler sind als so manches, was wir eben gerade auch auf der letzten Documenta gesehen haben, und die eben Raum lassen für Rätsel, für Spekulationen, die nicht so direkt sind, die das Künstlerische also auch nicht nur für die Platzierung einer bestimmten Botschaft vereinnahmen. Und ich denke, das ist ja auch eine Marschrichtung, die sich mit der neuen künstlerischen Leitung der nächsten Documenta mit Naomi Beckwith ganz klar programmatisch verbindet.
Carsten Probst also aus Kassel, dort im Fredericianum, die Ausstellung mit dem taiwanesischen Künstler Lee Kit, der aus Hongkong fliehen musste und jetzt also zum ersten Mal in Deutschland zu erleben ist und auch schon mal so ein bisschen einen Blick, auch eine Brücke zumindest bauen kann zu neuen Dokumenta. Aber da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden bis zum Jahr 2027. Und ja, es ist natürlich jetzt in diesen Tagen auch die Gelegenheit, zurückzuschauen. 5 Jahre ist es her, die ersten Corona-Fälle in Deutschland. Anlass für uns für eine ganze Themenwoche hier, die zurückschaut mit Reportagen, Interviews, Podcasts. Und was war das damals auch für die Kultur? Ein tiefer, tiefer Einschnitt, monatelange Schließungen. Wir haben damals ausführlich auch darüber berichtet. Und diese Corona-Lockdowns für die Kultur haben auch durchaus Kritik ausgelöst, auch bei prominenten Künstlerinnen und Künstlern, die teilweise mit Sarkasmus auf die langanhaltenden Schließungen reagiert haben. Im April 2021 gab es einige Videos unter dem Hashtag Alles dicht machen, die viel Diskussion ausgelöst haben. Wie war das damals? Christian Bern schaut zurück.
Und so fordere ich unsere erhabene Regierung auf, endlich fair und konsequent zu beenden, was bislang total vermasselt wurde. Schließen Sie ausnahmslos jede menschliche Wirkungsstätte und jeden Handelsplatz.
So der Schauspieler Ulrich Tukur im Video der Aktion Alles dicht machen. Seine Forderung an die Regierung, alles zu schließen, ist sarkastisch gemeint. Ironie hielt Regisseur Dietrich Brüggemann offensichtlich für die geeignetste Form, um während der Pandemie gegen die Corona-Maßnahmen zu protestieren.
Ich kam zu dieser Gruppe, die ohne mich schon länger bestand, und habe gemeint, so wie die Stimmung hier gerade ist, ist es vollkommen sinnlos, mit irgendwelchen Fakten oder Argumenten zu kommen. Wir können das einfach nur noch verarschen und machen halt Werbespots für mehr Lockdown. Das war meine Idee.
Deshalb drehte Brüggemann 53 Kurzvideos mit 52 teils sehr prominenten Schauspielerinnen und Schauspielern. Die Stimmung zu jener Zeit in Deutschland beschreibt Brüggemann heute so.
Also für meine Begriffe sind da alle vollkommen durchgedreht. Es ging nur noch um Corona und Lockdowns und wie schrecklich und wir kommen hier nie wieder raus aus der Nummer. Und jeder, der das anzweifelt, ist ein bösartiger Vollidiot. Ungefähr so schien mir die Stimmung zu sein.
Die Videos von Alles dicht machen erschienen im April 2021 online und stießen schnell auf Kritik. Der Schauspieler Ulrich Mattes erklärte:
Auf mich wirkt diese Aktion komplett zynisch und abgehoben. Und sie liefert, was ich besonders fatal finde, Schützenhilfe für die gesamte Querdenkerszene und die AfD, die sich ja zum Teil in den sozialen Netzwerken begeistert darüber äußern. Es wirkt wie ein Statement an vermeintliche Untertanen in einer Art von Corona-Diktatur.
Diese Kritik kann Brüggemann auch heute nicht nachvollziehen.
Wenn wir uns mal anschauen, was die AfD gemacht hat. Im Frühjahr 2020 war die AfD sehr für Maßnahmen. Hat gesagt, hier, unsere Politik macht ja einen Scheiß und schützt uns nicht. So, soll ich mich jetzt bitte schön orientieren daran, was die AfD sagt? Wenn jetzt hier Alice Weidel sitzt und sagt, die Sonne scheint, sage ich dann, da bin ich aber problematischer Nähe zu Alice Weidel, wenn ich auch sage, dass die Sonne scheint.
Brüggemann sagt, er würde die Videos heute noch genauso drehen. Auch der frühere Leiter des Ressorts Innenpolitik der Süddeutschen Zeitung und ehemalige Richter Heribert Prantl verteidigt die Aktion.
Ich war eigentlich damals der Meinung, als ich die ersten wirklich bösartigen Reaktionen vieler Kollegen gehört und gelesen habe, dass es doch nicht sein darf, dass jemand, der die Grundrechte verteidigt, dass derjenige schon im Verdacht steht, ein Corona-Leugner zu sein. Das hat mich wirklich aufgeregt. Und wie Druck auf die einzelnen Schauspieler ausgeübt worden ist, das Video wieder zurückzuziehen, das fand ich sehr seltsam.
Tatsächlich zogen viele der Beteiligten nach der massiven Kritik ihre Videos wieder zurück. Der Kommunikationswissenschaftler an der Freien Universität Berlin, Christoph Neuberger, findet die Kritik an der Aktion aus heutiger Sicht nicht wirklich überzogen.
Beispielsweise aus der Süddeutschen Zeitung, da ist die Überschrift alle nicht ganz dicht, Fragezeichen. Dann heißt es, der Initiator ein bekannter Corona-Verharmloser. Also soweit ich das beurteilen kann, ist das, glaube ich, jetzt nicht ungewöhnlich. Auch dieser Grad an, nennen wir es Schärfe, mit der da reagiert wurde.
In der Bild-Zeitung oder der Berliner Zeitung wurde Alles dicht machen verteidigt. Brüggemann findet die Aktion auch heute noch richtig, weil damals Kritik an den Corona-Maßnahmen kaum möglich gewesen sei.
Es hat zum ersten Mal in der Öffentlichkeit sichtbar gemacht, dass nicht jeder einfach so für diese Maßnahmen ist.
Auch Heribert Prantl findet aus heutiger Sicht, dass zu wenig debattiert wurde.
Ich habe auch in der eigenen Umgebung, in der professionellen journalistischen Umgebung, einen ganz mächtigen Mainstream für die Maßnahmen wahrgenommen, dass da eine rege und offene Diskussion stattgefunden hätte. Daran erinnere ich mich wirklich nicht.
Neuberger schaut im Rückblick anders auf die Situation im Frühjahr 2021.
Es gibt eine sehr spannende Studie der Kollegen Carsten Reinemann und Markus Maurer, die sich genau den Zeitraum angeschaut hat bis zum Frühjahr 2021. Und da zeigte es sich, dass der Medientenor keineswegs so einhellig war. Und es zeigte sich dann auch im Laufe der Zeit, dass auch die Stimmen immer unterschiedlicher wurden in Medien, dass es da durchaus eine größere Vielfalt gab, als man damals immer wieder behauptet hat.
Neuberger sieht deswegen auch alles Dichtmachen kritisch, weil der Diskurs damals bereits viel weiter gewesen sei, als die Videos wie zum Beispiel jenes von Jan-Josef Liefers suggeriert hätten.
Wie er die Medien kritisiert hat, alle Medien, er spricht ausdrücklich von allen Medien unseres Landes, das ist einfach zu platt gewesen.
Dagegen findet Heribert Prantl, die Aktion hätte, auch wenn viele Videos überzogen waren, den Diskurs weitergebracht, weil eine wirkliche Debatte gefehlt habe. Aber so unterschiedlich die Auffassungen sind, in einem sind sich alle drei einig. Eine Aufarbeitung der Pandemiezeit hat nicht stattgefunden und sie ist dringend geboten.
Christian Berndt über die Aktion Alles Dichtmachen damals im Jahr 2021 während der Pandemie. Alles zu unserer Reihe 5 Jahre Corona unter deutschlandfunkkultur.de und in unserer DLF-App. Und jetzt gehen wir nach Chemnitz, eine Stadt, die zwar den Ruf weg hat, Aufmarschgebiet für Rechtsradikale zu sein. Jedenfalls damals war das so, 2018. Die Szenen haben viele noch vor sich. Aber eben auch eine vielfältige Kunstszene hat. Viele zivilgesellschaftliche Initiativen, viele beeindruckende Macher und Kreative und Musikerinnen, vielfältige Museen, aber eben auch Künstlerinnen und Künstler wie Beate Düber und Jan Kummer, Künstlerpaar aus Chemnitz, die ich in ihrem gemeinsamen Atelier getroffen habe. Er, der wohl bekannteste Name in der Stadt, sein Sohn, der Gründer der Band Kraftklub. Jan Kummer, Maler, Zeichner, Bildhauer und vertreten mit einem Werk, das auf einem Kunstparcours zu finden ist, der raus aus der Stadt ins Umland führt. Wir waren am Wochenende da, haben von dort live aus einem Club gesendet aus Chemnitz zur Eröffnung des Kulturhauptstadtjahres, europäischer Kulturhauptstadt Chemnitz, und haben eben im Vorfeld auch dieses Gespräch geführt mit Beate Düber und Jan Kummer. Sie haben, Jan Kummer, auch an dieser Kulturhauptstadt hier mitgewirkt, nämlich mit Heimatensemble 2. Ich habe es hier vor mir liegen, einen Eindruck davon, nämlich, wie kann man das beschreiben? Das sind, ja, schauen Sie mal, ob Sie sich daran erinnern, was ihr da Schönes gemacht habt.
Sieht wunderschön aus. Das ist sehr gelungen, muss ich sagen. Ja.
Das sind, also ich würde jetzt mal, darf ich mal jetzt das ganz simpel ausdrücken? Es sind ja, Mickey-Mäuse aus bunten Bierdeckeln, überlebensgroß. Das würde ich jetzt sozusagen ganz grob zusammenfassen. Mhm. Habe ich das richtig formuliert oder war das jetzt zu plump?
Nö, zu plump gibt's da nicht. Das hat mir sehr gut gefallen. Mhm. Also das sind, ja, da muss man vielleicht auch ein bisschen zurückgehen. Wenn man jetzt gerade, und vielleicht gerade auch im Sendegebiet, ne, gab es viele, wenn die dann mal so überlegen in ihrer Familie, gab es immer irgendwie einen komischen Onkel oder einen Opa oder sowas, der sich irgendwann in seinen Keller zurückgezogen hat und aus Kronkorken, Bierdeckeln, gerade zu Ostzeiten eben zum Beispiel Mickey-Mäuse hergestellt hat. Fast in jeder Familie gibt es da so einen Fall, der sowas hergestellt hat. Und das ist dann nach meiner Beobachtung um die Wendezeit, war das dann vielen sehr peinlich, dass sie sowas gebastelt haben. Und das ist meistens verschwunden, irgendwo im Abfalleimer oder in der hintersten Ecke vom Keller. Und ich fand das aber gerade sehr charmant und sehr schön, wie man im Prinzip aus Abfällen was basteln kann. Und in dem Falle war das eben oft so, dass man natürlich zu früheren Zeiten nicht einfach so, wenn man eine Mickey-Maus haben wollte, in den Laden gehen konnte und die sich kaufen konnte, sondern das wurde eben selbst zusammengelötet. Und
das war ja auch ein Westprodukt eigentlich, ne? Damals zu Ostzeiten. Man konnte nicht einfach eine Mickey-Maus haben.
Naja, eine Mickey-Maus sowieso nicht. In der DDR gab es ja noch Fix und Fax. Ne? Sehr gute Comics, sehr schön. Aber es gab eben generell nicht diese, selbst für diese DDR-Produkte gab es natürlich kein Merch. Das gab es nicht zu kaufen, Fix und Fax, als Figuren oder sowas. Also man musste das selber herstellen, wenn man mal so eine Maus haben wollte. Und es gab ja auch Basteleien aus Wäscheklammern zum Beispiel, da Spiegel zu umranden und so weiter. Es gab die spezielle Art, Bierbüchsen zu ummanteln, diese glitzernden Westprodukte. Und das finde ich irgendwie sehr charmant, weil das vermutet man irgendwo in einem Entwicklungsland. Aber das gab es im Herzen Europas. Und ich finde das auch schade, dass sowas eben droht zu verschwinden. Ne? Und ich finde das durchaus aufhebenswert. Und in meinem Falle hatte ich eben die Gelegenheit, dieser Heimbastelei tatsächlich ein Denkmal zu setzen.
Ja, ich wollte bei den Mäusen eben auch noch dazu sagen, es sind ja auch andere Sachen entstanden, was ja auch zeigt, dass es eben nicht nur darum ging, diese Mickey-Maus in irgendeiner Form zu ersetzen. Das finde ich auch ganz wichtig, also dass dieser Gedanke, weshalb die Leute sich zu schämen meinen, weil man ja irgend so ein Westprodukt haben wollte. Ich meine, sofern man sich da schon vertieft, das zusammenleibt, man ist dann sowieso in einer anderen Welt, wo die Mickey-Maus eigentlich gar nicht mehr so eine große Rolle spielt. Und das finde ich auch so großartig, man kann auf sowas so... ja, so stolz sein, auf so eine Idee zu kommen, was, wenn ich das nicht habe, dann baue ich mir eine Alternative dazu. Das ist ja eigentlich auch eine Möglichkeit, auch mit Geschichte umzugehen, in einem positiven Sinne, was ich ja nie verstanden habe, warum man sich für alles Mögliche schämt, was eigentlich ja eine Auszeichnung dafür ist, findig zu sein und pfiffig zu sein und sich was zu überlegen und sich, ja, wenn es nicht so geht, mache ich es anders. Das ist doch eigentlich super cool, ne? Und da zu tun, nee, das ist uns peinlich und jetzt kauf mal lieber auch alle, also... verstehe ich nicht. Und das finde ich, das steckt eben auch so da drin.
Und sie haben verschiedene Farben, diese Kronkorken, also diese überdimensionalen Kronkorken, muss man sagen. Ne? Wir haben blau, rot, schwarz. Warum gerade diese drei Farben?
Auf Trödelmärkten freue ich mich immer, wenn ich so einer Maus begegne. Und meistens, keine Ahnung warum, waren die, vielleicht gab es die Farbe, war das die günstigste oder so, sind die schwarz angemalt gewesen oder schwarz-rot angemalt gewesen. Und ja, ziemlich schlichte Farben. Und da habe ich mir dann ein paar Farben rausgesucht, wollte es nicht übertreiben mit der künstlerischen Gestaltung. Das ist schon schön schlicht und ja, einfach halten. Ja.
Dankeschön, Beate Dübber.
Ja, sehr, sehr gern.
Und Jan Kummer, dankeschön.
Sehr gern.
Zu Gast in ihrem Atelier aus Anlass des Starts von Chemnitz, Kulturhauptstadt Europas. Und unsere gesamte Sendung finden Sie unter deutschlandfunkkultur.de oder in der Deutschlandfunk-App. Wir schauen in die Feuilletons vom 24. Januar, das tut Arno Ozesek.
Die Deutschen sind das Volk der Musiker, der Denker und der Sadisten, titelt die Tageszeitung Die Welt. Es handelt sich um ein Zitat aus dem Buch Kaltes Krematorium, Bericht aus dem Land namens Auschwitz, des Holocaust-Überlebenden Josef Debreceni. Das Werk erschien erstmals 1950 in Belgrad in ungarischer Sprache. Der Fischer Verlag hat es im vergangenen November in Deutsch veröffentlicht. Fotografisch genau hatten sich Debreceni die Details des Kalvariums eingeprägt, betont der Weltautor Dirk Schümer. Die vor Durst im Waggon verrückt gewordenen, die sich die Augen auskratzen. Die Goldrandbrille des SS-Offiziers, der zum Spaß Häftlinge totprügelt. Die gesprenkelte Häftlingskleidung der Arbeitssklaven auf den Äckern von Auschwitz, die für Schüsse ein ideales Ziel abgibt. Die perverse Hierarchie der Häftlinge, die sich gegenseitig zu Tode quälen sollen. Blockälteste, Lagerälteste, Lagerschreiber, Revierarzt, Knüppelkapo, Firmenkapo, Leichenkapo. Oder der deutsche Ingenieur im Lodenanzug, der schwache Arbeiter höflich nach ihrer Nummer fragt, damit sie abends brutal liquidiert werden. Dirk Schümer in der Welt. In der Süddeutschen Zeitung erzählt Bernhard Heckler von seinem Auschwitz-Besuch in diesem Jahr. Heckler hat zur Vorbereitung viel gelesen und Primo Levis ist das ein Mensch als Hörbuch gehört. Über seine Ankunft in Auschwitz hielt Levi fest: Dies ist die Hölle. Heute in unserer Zeit muss die Hölle so beschaffen sein. Ein großer, leerer Raum und müde stehen wir darin. Und uns erwartet etwas sicher Schreckliches und es geschieht nichts und immer noch geschieht nichts. Wie soll man da Gedanken fassen? Man kann keine Gedanken mehr fassen, es ist, als seien wir bereits gestorben. Das, was von dieser Hölle übrig ist, hat der SZ-Autor Heckler besichtigt und erklärt, die Reise nach Auschwitz ist keine einfache, aber es ist sehr zu hoffen, dass auch weiterhin 2 Millionen Besucher im Jahr sie auf sich nehmen. Denn von Primo Levi stammt der Satz, es ist geschehen und folglich kann es wieder geschehen. Von Serge Popper stammt der Satz, klar ist mir heiß in meinem Anzug, aber in Auschwitz werde ich mich nicht beklagen. Von der TripAdvisor-Userin Zottelchen87 stammt der Satz, noch besser als Dachau. Falls Sie also auch einen Besuch in der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau erwägen, keine falsche Scheu, so viel können Sie nicht falsch machen. Bernhard Heckler im Vorfeld des Holocaust-Gedenktages am 27. Januar. Ich möchte nicht aus einer Position des Mitleids erzählen, sondern aus einer Position, in der ich stark bin angesichts der Buhrufe, von denen ich mir zu 100% sicher bin, dass sie von der Menge kommen werden. So die israelische Sängerin Yuval Rafael, die beim diesjährigen Eurovision Song Contest in Basel für Israel auftreten wird. Im Berliner Tagesspiegel erzählt Gerrit Bartels, wie Rafael am 7. Oktober 2023 den Anschlag der Hamas auf das Nova-Festival überlebt hat. Raphael hatte sich mit ungefähr 50 anderen jungen Menschen in einem Bunker am Straßenrand versteckt. Nacheinander seien immer wieder Gruppen von Hamas-Terroristen gekommen und hätten in den Bunker geschossen, um sicherzustellen, dass alle Menschen tot waren. Sie selbst versteckte sich unter den Leichen, nachdem ihr Vater ihr am Telefon geraten hatte, sich totzustellen. Von den Menschen im Bunker überlebten nur 11 oder 12. Gerrit Bartels über die ESC-Teilnehmerin Yuval Raphael im Tagesspiegel. Scheiß, titelt die Frankfurter Allgemeine Zeitung und bezieht sich damit auf die Nachfrage des Dolmetschers Frank Deja, der von dem Regisseur des Parlamentssenders Phoenix während der Amtsübergabezeremonie Biden Trump wissen wollte, sag mal, wie lange wollt ihr bei dem Scheiß bleiben? Deja dachte, er sei nicht zu hören. Der FAZ-Autor Michael Hahnfeld lobt Deja dafür, dass er den gequälten Zuschauern aus der Seele gesprochen habe und zieht historische Vergleiche. Mit seinem Satz spielt der Dolmetscher Deja in einer Liga mit Mike Krüger, ist das Kunst oder kann das weg, und mit dem früheren Bayern-Trainer Giovanni Trapattoni und dessen »Was erlauben Strunz? Flasche leer und ich habe fertig.« Letzteres hätten wir gerne aus Washington gehört, aber da läuft sich Trump ja gerade erst warm. Nun noch kurz Werbung. Falls Sie mit Blick aufs Wetter einen Regenponcho brauchen, im Shop der Tageszeitung gibt es einen für 69,90. Ob Sturm, ob Schnee, ob Wolkenbrüche, die rüstige Taz meint ganz zu Recht, Hauptsache trotzdem rausgehen.
Arno Zessig mit den Feuilletons vom 24. Januar. Und das war Fazit, die Kultur vom Tage, mit Wladimir Balzer, immer auch als Podcast, jederzeit.